ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen heute Abend mit allen wichtigen olympischen Entscheidungen in Tokio. Aber wir beginnen mit dem bangen Blick Richtung Himmel. Denn wieder war und ist Starkregen vorhergesagt, vor allem im Westen des Landes, also auch für die Katastrophengebiete in der Eifel. Deshalb schauen auch in diesem Moment viele, die noch Internet haben, auf das Regenradar. Wo ziehen viele Wolken durch? Die roten Gebiete zeigen hier in der Animation, wo es ganz besonders heftig geregnet hat seit heute Nachmittag. Und nach wie vor die Frage, wird deshalb schon wieder der Keller volllaufen? Eine extreme Belastung für die Menschen. In einigen Gebieten bieten die Behörden Notunterkünfte an. Und wer möchte, kann dort dann die Nacht verbringen. Lucrezia Gater über den Tag in Rheinland-Pfalz.
Es ist gut gegangen bislang in der Eifel. Obwohl noch immer nichts wirklich gut ist hier. Doch die Situation für die Menschen wie hier in Schuld hat sich zumindest nicht verschlechtert. Dennoch sind sie verunsichert.
Wir haben Angst vor dem nächsten Regen, dass der irgendwo uns wieder ein Problem bereitet, das wir schon hatten. Ne? Und das macht wirklich Angst. Ne?
Heute Morgen ist noch unklar, wie der Tag verlaufen wird. Die Behörden warnen per Lautsprecherdurchsage.
Bitte haltet euch zu eurer Sicherheit vom Fluss fern und sucht einen Unterstand.
Weil der Boden in Schuld und anderen Orten so durchweicht ist, könnten schon geringe Regenmengen hier zum Problem werden. Hans-Peter Diels Haus ist durch das Hochwasser weitgehend zerstört. Auf neuerliche Regenfälle hat er sich notdürftig vorbereitet.
Provisorisch Rohre irgendwo frei gemacht und so, damit Schaden begrenzt, ne?
Gefährlich für das gesamte Ahrtal ist der Unrat rund um das Flussufer. Der könnte die Ahr wieder stauen, sollte es stark regnen. Deswegen läuft die Feuerwehr Patrouille und kontrolliert, ob das Wasser richtig abfließt.
Also hier und auch flussaufwärts, wo wir zuständig sind, ist es natürlich wichtig, dass kein Treibgut erzeugt wird, was weiter flussabwärts zur Verstopfung führen kann, dass die Nebenflüsse frei sind. Was wir hier oben machen, wirkt sich eben auch flussabwärts aus.
Und dann regnet es, wie hier in Schuld, für etwa 3 Stunden am Mittag. Doch größere Probleme entstehen nicht. Auch wenn Regen hier gerade niemand gebrauchen kann. Wegen der Wetterwarnungen hatte das Technische Hilfswerk in Grafschaft Leimersdorf kurzfristig eine Notunterkunft eingerichtet. Gebraucht wurde sie heute nicht. Für die Arbeit des THW gibt es viel Dankbarkeit, doch nicht nur. In den vergangenen Tagen und auch heute wurden Helfer bei der Arbeit beschimpft, behindert und sogar mit Unrat und Steinen beworfen.
Es macht wütend, beziehungsweise nein, es löst eine Trotzreaktion aus. Ihr kriegt uns hier nicht weg und ihr kriegt uns auch nicht klein. Und wir tun etwas für die Bevölkerung. Und dass da einige Störer versuchen, uns davon abzubringen oder vielleicht auch noch Politik zu machen. Im Moment sind meine Leute dabei, das kratzt uns nicht.
Neben den Hilfsdiensten sind an diesem Wochenende auch unzählige freiwillige Helfer ins Krisengebiet gekommen. So viele, dass die Behörden darum bitten, zu Hause zu bleiben. Denn die Gefahr im Ahrtal ist noch nicht gebannt. Für die Nacht und morgen sind erneut Starkregen und heftige Gewitter vorhergesagt. Angst und Unsicherheit bleiben.
Ja, neuer Regen in den Hochwassergebieten. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert. Beginnen aber bei Iris Völlnagel in der Gemeinde Schuld im Ahrtal. Wie ist dort die Lage im Moment?
Ja, im Moment ist es hier total ruhig. Es ist schon fast gespenstisch, weil es sind nur noch ganz, ganz wenige Menschen hier, die hier noch in ihren Häusern verharren. Sie haben hier keinen Strom, kein Wasser, keine Kanalisation. Heute tagsüber hat es total anders ausgesehen. Da war der ganze Ort voll. Es gab sehr viele Helfer, es gab sehr viele Unterstützung. Und wenn man das hier sieht, hier ist zwar noch alles total voller Schlamm und hier hinter mir ist ein riesiges Geröllfeld. Aber die Anwohner haben mir gesagt, das sieht schon viel besser aus als noch vor einigen Tagen.
Ja, dennoch viel Unsicherheit. Wie gehen die Menschen damit um? Wie erleben sie das?
Ich erlebe das sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade auch heute, als die Ansage war, dass der Regen kommt, da waren die einen, die gesagt haben, wir haben jetzt so viel durchgestanden. Was kann uns schlimmstenfalls passieren? Vielleicht müssen wir nochmals einen Keller auspumpen. Aber auch das werden wir schaffen nach dem, was jetzt war. Und dann waren die anderen, die gesagt haben, bitte kein Regen mehr. Wir sind am Ende. Und man merkt einfach, dass bei sehr vielen Menschen hier die Nerven blank liegen.
Die Meldungen über Angriffe auf Helfer, die nehmen ja auch zu. Das THW haben wir gerade im Film gehört. Wie haben Sie das vor Ort miterlebt?
Also ich selber habe die Angriffe auf Helfer nicht miterlebt. Was ich allerdings miterlebe, ist, dass es doch sehr viel Aggressivität gibt, sowohl bei Helfern als auch bei Betroffenen.
Danke nach Schuld zu Iris Völlnagel und damit gleich weiter zu Claudia Kleinert. Ja, wie sieht es in den kommenden Stunden für diese Region aus? Kommt da jetzt noch mehr Regen?
Also jetzt erstmal in den nächsten Stunden nicht. Die meisten Gewitter oder auch kräftigeren Gewitter und Schauer sind in sich zusammengefallen. Das kann man sehr schön auf dem aktuellen Radar sehen. Heute kam eben aus Westen vereinzelt punktuell sehr kräftige Regengüsse. In der Eifel sind die dann meist in sich zusammengefallen. Richtige heftige Schauer und Gewitter gab es nochmal im Norden Nordrhein-Westfalens. Da waren dann zum Teil auch in kurzer Zeit nochmal so 42 Liter örtlich in Steinfurt beispielsweise möglich. Sie sehen, jetzt hat sich das meiste beruhigt. In der Nacht wird es auch keine großartigen weiteren geben. Morgen im Laufe des Tages allerdings, da aktivieren sich Schauer und Gewitter nochmal. Das heißt, punktuell an gewissen Orten, nicht verbreitet, kann es dann nochmal größere Regenmengen geben. Da sind auch mal zumindest zeitweise 30, 40 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.
Um das nochmal einzuordnen, was ist der Unterschied zu vergangener Woche?
Völlig andere Wetterlage. Vergangene Woche ein Tiefdruckgebiet, das über Deutschland festhing, das über viele Stunden, zum Teil 12, 24 Stunden, Regenmengen von 150 bis 200 Litern pro Quadratmeter gebracht hat. Das ist einfach nicht weggegangen. Jetzt im Moment sind es einzelne lokale Gewitterzellen, die dann mal sehr viel Regen bringen. Dann ziehen sie weiter. Das heißt, es regnet nicht an Ort und Stelle bis zu 200 Litern, sondern mal, vielleicht im schlimmsten Fall 40 Liter. Dann zieht das Ganze weiter. Meist waren es heute so zwischen 10 und 25, 30 Litern.
Jetzt haben wir den Westen gesehen. Wo könnte es noch heftige Niederschläge geben?
Ja, vor allem der Süden Deutschlands wird morgen noch mal länger anhaltenden starken Regen abbekommen. Wenn wir mal gucken, dort, wo noch die warme Luft hängt, Schleswig-Holstein bis nach Sachsen, dann vor allen Dingen aber am Alpenrand südlich der Donau. Die Flüsse da sind eh voll. Das heißt, Iller, Lech, Isar, Inn beispielsweise haben schon sehr viel Wasser. Die Böden sind größtenteils gesättigt. Da kann es aber morgen noch mal Starkregen geben, auch länger anhaltenden, über mehrere Stunden hinweg. Auch Hagel im Westen werden es eher wieder einzelne Schauer und Gewitter sein.
Danke, Claudia Kleinert. Wir sprechen uns dann am Ende der Sendung nochmal für die Wettervorhersage dann fürs ganze Land. Ja, die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer, die ist groß. Allein gestern sind bei der Benefizgala hier im Ersten und dem Spendentag in der ganzen ARD mit der Aktion Deutschland hilft 16,5 Millionen Euro zusammengekommen. Und der Aufruf gilt weiter, den Flutopfern zu helfen. Sie können weiter spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto DE 62 37 02 05 6 mal die 0, dann die 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Kommen wir zum Klimaschutz. Gestern Abend konnten sich die führenden Industrie- und Schwellenländer bei ihrem Treffen in Rom nicht auf ehrgeizigere Ziele einigen. Näheres dazu hat Jens Riewer jetzt in den Nachrichten.
Wie die italienischen Gastgeber des G20-Ministertreffens für Umwelt, Klima und Energie in Neapel mithalten, blieb eine Verständigung auf konkrete Schritte aus. Zugleich hätten sich die Teilnehmenden aber zum Pariser Abkommen bekannt. Es sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon jetzt hat sich die Erde um rund 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erwärmt. Der geplante Zusammenschluss der Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen ist offenbar erneut gescheitert. Vonovia konnte sich nach eigenen Angaben nicht die nötigen 50% der Aktien des Branchenzeiten sichern. Das Unternehmen ist Deutschlands größter Wohnungskonzern. Mit der Übernahme des Konkurrenten wollte Vonovia Europas größten Immobilienkonzern schaffen mit 550.000 Wohnungen. Drei deutsche Kurorte, Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen, sowie die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt sind künftig auf der Welterbeliste der UNESCO. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur betonte die besondere Tradition der Kur in Europa. Die drei deutschen Kurorte wurden gemeinsam mit Städten wie Spa in Belgien und Karlsbad in Tschechien ausgewählt. Christopher Street Day in Berlin. 35.000 Menschen gingen nach Angaben der Polizei unter besonderen Corona-Auflagen für Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Menschen auf die Straße. Auch in Ungarns Hauptstadt beteiligten sich Tausende an der Budapest Pride Parade. Die Teilnehmer wollten damit ein Zeichen setzen gegen das neue Gesetz der Regierung von Ministerpräsident Orbán zum Umgang mit Homosexualität. In mehreren Städten Frankreichs haben insgesamt mehr als 150.000 Menschen gegen eine geplante Verschärfung der Corona-Regeln protestiert. Allein in Paris gingen rund 11.000 Demonstranten gegen das Gesetzesvorhaben auf die Straße, das unter anderem die Nachweispflicht für Tests, Impfungen und Genesung verschärft. Diese soll für Gastronomie, Zugfahrten und den Besuch von Einkaufszentren gelten. Im späteren Verlauf kam es in der Hauptstadt zu Zusammenstößen mit der Polizei.
Diese Parole eint in Brasilien die härtesten Gegner des Präsidenten, Fora Bolsonaro, auf Deutsch Bolsonaro raus. Es ist der Schlachtruf gegen Bolsonaros extremen Nationalismus, seine Wirtschaftspolitik, die Regenwald vernichtet. Und es ist der Protest gegen sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie. Auch heute wieder sind Tausende auf die Straße gegangen, wie hier in Rio de Janeiro. Viele haben ihren Job verloren, dann ihre Wohnungen. Und nun hausen sie auf der Straße überall dort, wo sich ein Zelt aufschlagen lässt. Volker Schwenk aus der größten Stadt Südamerikas, aus Sao Paulo, das sich in eine Stadt der Abgehängten verwandelt.
Wenn der VW-Bus mit dem Frühstück eintrifft, stehen die Armen an diesem Platz mitten in Sao Paulo längst Schlange. Gratis Kaffee und Brot für Leute, die von Brasiliens Regierung keine Unterstützung bekommen. Etliche von ihnen sind schon seit geraumer Zeit obdachlos. Aber die Schlange am Bus wird seit Monaten immer länger. Und die notdürftigen Behausungen auf dem Platz werden auch immer mehr. Und das hat mit Corona zu tun. Die Pandemie war wie die Pest, sagt er. Sie hat alles zerstört. Ich habe meinen Job verloren, deswegen bin ich jetzt hier. Denn nach dem Job verlor auch er die Wohnung. Die Zahl der Obdachlosen in Sao Paulo ist durch Corona um 50% gestiegen, so Schätzungen. Dabei ist Brasiliens Wirtschaftsmetropole reich. In den Vierteln der Wohlhabenden sind die Verlierer von Brasiliens Corona-Krise noch nicht zu sehen, aber sonst sind sie wirklich überall. In Brasilien arbeiten viele ohne Arbeitsvertrag zu Billiglöhnen. Wer vor der Pandemie so einen Job hatte, der hat durch Corona oft alles verloren. Denn die Regierung Bolsonaro hat die Corona-Hilfen für Arbeitslose drastisch reduziert. Die meisten bekommen gar keine Unterstützung. Jetzt hausen auch unter Brücken in selbstgezimmerten Verschlägen all jene, die sich keine Wohnung mehr leisten können. Wir sind jetzt alle arbeitslos. Mein Sohn arbeitet als Müllsammler. Damit kann man keine Miete bezahlen. Und viele, die ihre Miete gerade noch bezahlen können, haben kein Geld mehr fürs Essen. Darum ist das Gratisbrot beim armen Frühstück hier so begehrt. Es stammt aus dieser Bäckerei. Und Ramon, der hier den Teig knetet, hat selbst eine Zeit lang davon gelebt. Seine Arbeit in einer Diskothek hat er wegen Corona verloren. Job weg, Wohnung weg, das ging auch bei ihm ganz schnell. Auf der Straße zu leben war ein echter Schock für mich. Es war schlimm, nicht nur wegen Corona, aber ich habe auch Probleme mit der Gesundheit. Ein paar Tage lang hatte ich nicht mal was zum Essen. Ich war total verzweifelt. Die Hilfsorganisation, zu der die Bäckerei gehört, bietet Ausbildungsplätze an. Ramon lernt jetzt Bäcker, voller Optimismus. Es brauche viel Energie und Initiative, um wieder von der Straße wegzukommen, sagt er. Es sei wirklich schwer, wenn man erst mal dort gelandet ist. Das Gefährlichste auf der Straße ist, dass man es sich zu bequem macht. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die einen mit dem versorgen, was man im Moment gerade dringend braucht. Und die Gefahr ist, dass man sich damit zufrieden gibt. Corona wütet in Brasilien nicht mehr wie noch vor Monaten. Auch die Impfungen kommen voran. Doch die sozialen Folgen der Pandemie für die vielen brasilianischen Armen und Billigarbeiter sind und bleiben verheerend.
Zum Sport, und das heißt bei uns für die nächsten zwei Wochen Olympia. Oka Gundel, heute gab es die ersten Wettkämpfe nach dem offiziellen Start.
Ja, und dieser erste Tag, der brachte den Gastgeber Japan auch gleich die erste Goldmedaille. Im Superleichtgewicht bescherte Judoka Naohisa Takato den Japanern die 40. olympische Goldmedaille im Judo. Keine andere Nation ist erfolgreicher in dieser Sportart, die ja in Japan quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen wird. Ja, und vielleicht ist dieses erste Gold eine erste kleine Versöhnung für die Japaner nach dem beschwerlichen Weg zu diesen Spielen. Erst die Verschiebung, dann die besonderen Corona-Auflagen mit komplett leeren Stadien, dazu die große Hitze und dann ist jetzt wohl auch noch ein Taifun im Anflug. Er soll am 27. Juli, also Dienstag, auf Tokio treffen. Und genau deswegen wurden zum Beispiel die Ruderwettbewerbe vorgezogen und deshalb musste der Deutschlandachter heute schon ran und qualifizierte sich souverän fürs Finale. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes legte einen starken Schlussspurt hin und gewann das Rennen vor Rekord-Olympiasieger USA. Ja, für die deutschen Handballer war es heute dagegen kein optimaler Auftakt. Gegen Spanien verloren sie knapp mit 27-28.
Große Leidenschaft. Toller Kampf, gutes Spiel. Aber am Ende im Tal der Tränen. Die knappe Auftaktniederlage gegen Spanien tat den deutschen Handballern so richtig weh.
Ja, super bitter. Ich glaube, wir hatten uns alle was anderes vorgenommen für so einen Start ins olympische Turnier.
Ärgerlich ist das schon, aber ich denke, wir hätten schon mehr verdient.
Mehr verdient, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, da ragte Torhüter Johannes Bitter nicht nur aufgrund seiner 2,5 Meter heraus. Der mit 38 Jahren älteste deutsche Spieler glänzte mit 9 Paraden. Und die Mannschaft von Bundestrainer Gislason mit einer starken Abwehrleistung, die zur Halbzeit mit einer 13-12 Führung belohnt wurde.
Ja, also wir haben eine tolle Leistung gezeigt, keine Frage. Wir haben jetzt gegen die absolute Top, eine der Top-Mannschaften hier heute mitgehalten. Was er leider nicht für uns spricht, ist, dass wir das Ding dann nicht zu Ende spielen, wo wir dann mit einem Tor, ich glaube, 2-3 Minuten vor Schluss in Führung liegen.
Exakt 2 Minuten 40 vor Schluss erzielte Kapitän Uwe Gensheimer das 27-26. Dass es der letzte deutsche Treffer sein sollte, hätte zu diesem Zeitpunkt auch kein Spanier geglaubt. Es lag an dieser harten Stürmerfaulentscheidung gegen Marcel Schiller. Zwei Treffern in Folge von Spaniens herausragendem Alex Duschebajew und dem zweiten später viel diskutierten Stürmerfoul von Steffen Weinhold 18 Sekunden vor Schluss.
Natürlich geht der Abwehrspieler vorher schon so einen Schritt zurück, um das zu provozieren. Sicherlich kann man das pfeifen, denke ich. Ist so eine 50-50 Entscheidung.
Während diesmal der letzte Wurf das Ziel verfehlte, muss der nächste sitzen am Montag gegen Argentinien.
Das sollte, glaube ich, der deutsche Anspruch sein, gegen Argentinien zu gewinnen. Und anders als heute sind wir, glaube ich, auch klarer Favorit. Und das müssen wir auch ausstrahlen.
Es gilt, die Köpfe schnell wieder hochzubekommen. Denn ein Sieg gegen Argentinien ist Pflicht, um das Minimalziel Viertelfinale zu erreichen.
Im olympischen Tischtennisturnier gab es heute gleich zwei Superlative. Zum einen die jüngste Athletin dieser Spiele. Hend Sasa ist tatsächlich erst 12 Jahre alt. Ihre Premiere in Tokio war zwar nach nur 24 Minuten beendet, aber jenseits des Sports hatte ihr Auftritt eine ungleich größere Bedeutung, denn Sasa kommt aus Syrien. Während des Bürgerkriegs fand sie Ablenkung im Sport und nun durfte sie ihren olympischen Traum nicht nur leben, sondern erleben. Ja, und ebenfalls heute an der Platte Funke Osho-Naike. Für die 45-Jährige sind es die 7. Olympischen Spiele. Keine Tischtennisspielerin hat das vor ihr geschafft. Die Nigerianerin lebt in Hamburg und spielt sonst für den SC Poppenbüttel. Die Radsportler geben es sich so richtig in diesem Sommer. Direkt nach der Tour de France sind sie nach Tokio geflogen und mussten gleich heute ran. Klingt nach einem wahnsinnigen Kraftakt. Was könnte schlimmer sein, als solche Strapazen auf sich zu nehmen? Sie nicht auf sich nehmen zu dürfen, weil Corona dazwischen grätscht. Mittlerweile gibt es ja über 100 Fälle und auch den deutschen Simon Geschke hat es erwischt.
Statt im Sattel nur auf der Couch. Simon Geschke, isoliert, weil an den Vortagen positiv auf Corona getestet. Während seine Teamkollegen Schachmann und Buchmann, nach teils sogar noch nächtlichen Tests, mit negativem Befund dann doch starten dürfen, wird Simon Geschke ins offizielle Quarantänehotel nach Tokio verlegt. Für nun 10 Tage.
Unser Arzt hat mir halt auch bestätigt, dass der CT-Wert relativ hoch war, was heißt, dass ich eine geringe Viruslast habe, was gut ist. Deswegen habe ich den Emanuel Buchmann, der mit mir das Zimmer geteilt hat, seit also die ganze Woche jetzt auch nicht angesteckt.
Der Athlet ist Dienstagabend angereist. Die erste positive Probe hatten wir Donnerstagmorgen. Das heißt also, wir wissen nicht, wann das passiert ist. Das Wahrscheinlichste ist schon, dass es vor der Anreise passiert ist, weil 2 Tage wäre eine extrem kurze Inkubationszeit.
Nach turbulenten deutschen Corona-Stunden folgen schwere 234 Rennkilometer. Selten flach, häufig steil, mit knapp 5000 Höhenmeter. Die olympische Klettertortur von Tokio zum Fuji International Speedway. Und Maximilian Schachmann fährt lange vorne mit. Eine Medaille, das selbstgesteckte hohe Ziel, verliert der Berliner erst kurz vor Schluss aus den Augen. Schachmann muss die Besten ziehen lassen. Und der Beste ist Richard Carapaz. Olympiasieg für Ecuador. Goldige Freude des Tour de France Dritten. Der Tour de France Sieger, Tadej Pogacar, sprintet dahinter zu Bronze. Entscheidung per Foto. Silber um Reifenbreite für den Belgier Wout van Aert. Maximilian Schachmann beendet ein auch ohne Medaille gutes Olympiarennen als Zehnter.
Es war nicht einfach. Leider Gottes konnten wir gestern uns nicht optimal vorbereiten. Wir waren in Quarantäne. Nichtsdestotrotz sind wir heute voll motiviert an den Start gegangen, haben uns vorgenommen, das Beste draus zu machen.
Nach schwieriger Vorbereitung und dem Corona-Ausfall von Edelhelfer Simon Geschke.
Nach Tour de France, einer Woche Tokio, jetzt nochmal 10 Tage dranhängen, für nichts und wieder nichts. Steht nicht so ganz oben auf meiner Wunschliste.
Nicht nach Plan beginnt Olympia für die deutschen Radfahrer.
Ja, ziemlich doof gelaufen. Überraschend gut gelaufen ist es dafür heute im Tokyo Aquatic Center. Nicht für alle Deutschen, aber für ihn, für Henning Mühleitner.
Die letzten Züge. Und dann ist die große Überraschung perfekt. Henning Mühleitner gewinnt und ist Vorlaufschnellster. Persönliche Bestzeit.
Es gab für mich so einen ganz entscheidenden Schlüsselmoment mit meinem neuen Trainer Matt McGee aus Australien. Der hat natürlich erstmal eine neue Trainingsphilosophie reingebracht bei uns in die Gruppe. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
Den 24-Jährigen aus Neckarsulm hat vorher keiner auf dem Zettel. Die Hoffnung über 400 Meter Freistil liegen eher auf Lukas Mertens. Seine Olympia-Premiere. Und der 19-Jährige ist zu Beginn auch vorne mit dabei. Ein schnelles Rennen auf den ersten 150 Metern.
Und immer noch unter Weltrekordkurs dieses Rennen. Jetzt Mertens Dritter und Henning Mühleitner ist Siebter im Moment.
Mertens fällt dann aber zurück. Sein Problem, mal wieder die Wenden.
Ich konnte nie so richtig in die Wand schwimmen. Ich habe mich nie so richtig getraut, in die Wand zu schwimmen. Und letztendlich waren die nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das war auch ein Knackpunkt.
Noch gut 50 Meter bis ins Ziel. Plötzlich führt Mühleitner.
1,70 Meter pro Sekunde. Damit ist er im Moment der schnellste Henning Mühleitner. Und die Führung nach dieser Wende hier. Boah, das hätten wir nicht erwartet.
Mertens fällt ab, scheidet am Ende aus und Mühleitner zieht durch.
Was geht jetzt hier ab und die letzten Meter gewinnt Mühleitner dieses Rennen jetzt, jawohl, vor Felix Auberg und Gabriele Detti. Also das ist ein Vorlauf.
Völlig unerwartet. Finale schon morgen.
Jetzt muss ich nur mal schauen, wie sich das organisieren lässt heute Nacht noch, bis man dann in die Mensa kommt, dann gegessen hat und dann erstmal wieder runterkommt. Das zieht sicherlich noch mal ein paar Körner und da muss man aber möglichst schnell wieder einschlafen, um dann morgen wieder angreifen zu können.
Henning Mühleitner, vom großen Außenseiter zum Medaillenkandidat.
So schnell kann es gehen. Morgen geht's dann los für die deutschen Basketballer. Und weil NBA-Star Dennis Schröder ja schon nicht dabei ist, hätten sie vielleicht gerne diesen Kollegen im Team. Q heißt er, der von Japanern entwickelte Roboter. Und der kann nicht nur dribbeln, sondern, Achtung, auch werfen. An der Geschwindigkeit müsste er vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Aber das Gute ist, seine Trefferquote, die liegt bei 100%. Ja, effektiver geht es nicht. Ob auch Sie einen Treffer gelandet haben, das sehen wir jetzt. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 3, 8, 14, 22, 23, 45. Die Superzahl ist die 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, auch so sieht dieser Sommer in Deutschland aus. Temperaturen um die 30 Grad lassen sich für viele am besten im Freibad aushalten. Ein Sprung ins kühle Becken und danach darf die Portion Pommes natürlich nicht fehlen. Ein Ferienspaß, der aber in vielen Orten so nicht mehr möglich ist. Viele Freibäder werden nämlich dicht gemacht, denn sie sind den Kommunen schlicht zu teuer. Dann fehlt nicht nur ein Ort zum Schwimmen, es fehlt auch ein Treffpunkt im Sommer. Im niedersächsischen Bevern, im Weserbergland, kämpfen deshalb Jugendliche für die Wiedereröffnung ihres Freibades. Angelika Henkel war für uns dort mittendrin.
Gesa, Hanna, Julian und Jona auf dem Weg zu ihrem Lieblingsplatz. Es ist dieser Ort, das Freibad. Und man sieht es schon auf den ersten Blick, das Wasser ist grün statt blau, die Wiese trocken. Das Bad ist in dieser Saison nicht im Betrieb.
Das war hier immer so ein
Treffpunkt.
Genau, das war einfach der einzige.
Ja, auch wenn man sich jetzt nicht verabredet hat, man ist hingekommen und wusste, hier sind Freunde, man kann sich hier immer treffen.
Immer nach der Schule da gewesen oder auch schon nach dem Kindergarten. Und es ist ja vor allem auch jetzt blöd für die älteren Leute, die jetzt mal morgens dann in Bahn geschwommen sind oder so.
Wir sind in Bevern im Weserbergland. Eine schöne Landschaft mit wenig Industrie. Der kleine Ort liegt 1,5 Stunden von Hannover entfernt. Etwa 3.500 Menschen wohnen hier in der Gemeinde. Noch ein Sommer ohne Freibad, so wie dieses Jahr? Unvorstellbar fanden das die vier, die schon zusammen im Kindergarten waren. Sie fingen an, Unterschriften zu sammeln.
Wir möchten einfach ein Schwimmbad, was funktionstüchtig ist, wo wir im Sommer hingehen können. Egal in welcher Form, ob in Naturbad, in klassischer Form, wie auch immer.
An ihn richtet sich die Petition. Samtgemeindebürgermeister Thomas Juncker schwimmt selbst gern. Doch das Bad ist baufällig. Er zeigt uns den Maschinenraum. Die Technik ist gut, aber alt. Das Bad ist aus den 70ern.
Das Filtermaterial muss in den nächsten Jahren irgendwann erneuert werden. Wir sprechen dann über roundabout 50.000 Euro. Stellt man fest, dass die Filter auch noch neu beschichtet werden müssen, dann sind das weitere 100.000. Dann haben wir aber auch immer noch die über 40 Jahre alten Pumpen, die möglicherweise ja irgendwann ihren Dienst auch nicht mehr tun.
Auf Fördermittel vom Bund hatte er gehofft, aber die haben andere Gemeinden bekommen. Marode Schwimmbäder, die gibt es ja praktisch überall. Das Freibad ist ein Minusgeschäft, jede Saison. Um weniger draufzuzahlen, ist es zu, erstmal. Dabei würde der Förderverein sogar einen Kredit aufnehmen, auf eigenes Risiko. Das reicht aber nicht. Und so hoffen alle, auch die Frühschwimmergruppe, auf Subventionen aus anderen Töpfen. Und dass die Petition viele wachrüttelt.
Dass so viele Jugendliche sich dafür einsetzen. Doch.
Als wir die Nachricht im WhatsApp gelesen haben,
Und wie du mir das gesagt hast, da habe ich gesagt, was?
Mhm.
Ich fand das, also da habe ich gesagt, vielleicht haben wir ein bisschen Hoffnung.
Die guten Jahre, das waren die 70er und 80er, als noch viel Geld da war. Mit Spielmannszug und Festen. Und sogar Besuch aus Japan wurde hier im Bad empfangen.
Wir sind jetzt schon ziemlich im fortgeschrittenen Alter. Und ich habe kein Auto. Ich muss mit dem Fahrrad nach Holzminden, kann ich nicht. Und ich wäre gerne wieder hierher gekommen. Und darum möchten wir alle hier, dass das Bad wiederkommt.
Dann der Auftritt. Die Reden sind vorbereitet. Immer mehr Menschen kommen zur Samtgemeinderatssitzung.
Wir sind ja auf die Idee gekommen, die Petition zu eröffnen. Und ich denke, dass uns das allen weitergeholfen hat, auch mal uns mutig zu sein. Und einfach mal was tun. Also nicht nur zuzusehen, sondern auch einfach mal was zu machen.
Die eigenen Erwartungen sind übertroffen. Sie kommen auf
2.263 Unterschriften.
Und es gibt noch einen Erfolg. Gesa, Hanna, Julian und Jona sollen einbezogen werden bei der Lösungssuche. Ihre Stimme ist gefragt. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine Chance, dass das Freibad schon nächstes Jahr wieder aufmacht.
Und damit jetzt noch zum Wetter zu Claudia Kleinert. Wir haben ja vorhin schon den vielen Regen angesprochen. Gibt es denn morgen irgendwo eine Chance auf Freibadwetter?
Ja, am ehesten im äußersten Nordwesten, allerdings sonst doch noch mal die Gefahr von Schauern und Gewittern, denn das Tief, das bringt weiterhin feuchtwarme Luft zu uns und auf der Vorderseite wird heiße Luft nach Norden transportiert und in den Südosten Bayerns, dort dann auch noch mal die größte Gewittergefahr, genauso wie auch so von Schleswig-Holstein bis nach Sachsen. Jetzt in der Nacht dort im Nordwesten, so Emsland, dann rüber bis zur Elbmündung noch Schauer und Gewitter. Im Westen beruhigt sich das Ganze, es regnet weiter, zum Teil kräftig südlich der Donau und morgen im Laufe des Tages. Neue Aktivierung von Schauern und Gewittern, die punktuell heftig werden können und die im Süden eben länger anhaltend und stark sind. Dort kann es zu Überflutungen kommen, eben weil die Böden gesättigt sind, weil die Flüsse schon sehr viel Wasser haben. Große Vorsicht da, insbesondere weil ja auch viele Urlauber im Moment im äußersten Süden unterwegs sind. Dort ist es sehr gebirgig, da kann es wirklich zu Überflutungen, Sturzfluten und Ähnlichem kommen. In der Nacht meist so 15 bis 19 Grad, morgen Nachmittag im Osten noch mal heiß. Von Westen her dann meist so 25 bis 27 Grad, überall ziemlich schwül. Und es bleibt bei Schauern und Gewittern auch in den nächsten Tagen, Montag noch etwas kräftiger, Dienstag längere sonnige Abschnitte.
Danke, Claudia Kleinert. Und das war's von uns für heute. Updates bekommen Sie rund um die Uhr über die Tagesschau-App. Und direkt im Anschluss folgt jetzt das Wort zum Sonntag mit der großen Frage nach dem Warum angesichts der Flutkatastrophe. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie hier. Bis dahin noch ein schönes Wochenende.